Okay, okay. Gleich eins vorweg. Wer meint, die schlechte Sprachqualität in dieser Aufnahme monieren zu müssen, hat vollkommen recht. Sebastian hat's leider verballert. Sorry.
Ganz wichtig
nur,
heute.
Dass du spontan zwei Bier
weiß ich auch nicht.
Hast.
Überraschung.
Unfassbar.
Man könnte glauben, das wäre geplant, aber ja. Ist nicht so.
Aber das, was du hier heute mitgebracht hast, ich glaube, das können wir auch nur einmal machen. Und dann ist der.
Ja, aber ich habe gedacht, solange das noch so ist, ja, muss ich das einmal mitbringen.
Also, es gibt heute Corona. Einfach mal klassisch Corona extra. Ja,
aber pass auf, ne? Bist du denn geimpft?
Ich mach dir das mal
Bist
auf.
Du denn geimpft? Nicht? Aber, ja gut.
So, ohne Impfung.
Trinkt man das nicht mal mit Limette oder so? Ja, ne?
Eigentlich? Ja, das ist doch, nee, das ist doch hier mit...
Zitrone, oh Gott, ja. Ich hab's früher
Nein, getrunken. Das ist ja hier Mexiko. Ja. Geschmack
an. Ah, doch, Limette, glaube ich.
Limette. Ja, okay. Also komm.
Komm,
hopp. Cheers. Auf geht's. Ja, ist gut.
Thema Nummer 1.
Warte mal, bevor du jetzt anfängst, Thema Nummer 1. Wir haben jetzt ja nur 3 Bier getrunken und wir haben immer so wenig über das Bier gesprochen. Jetzt, wo du es probiert hast, wir hatten ja zuerst das asiatische Bier.
Ja, Tsingtao.
Dann hatten wir einen Miller. Ja. Und jetzt das Corona. Was würdest du sagen, so spontan?
Wozu, soll ich was sagen?
Na, was ist das? Ich merke schon, das wird eine Riesenfolge heute.
Ja.
Denn was schmeckt am besten?
Scheibe Limette, da steht es auch drauf.
Was schmeckt denn am besten? Das ist die Frage.
Ich mag das Corona am liebsten.
Corona, alles klar. Ich mag Corona am liebsten.
Ich das mag ist Corona doch mal ein Statement,
oder? Genau. Für die Folge. Ja. Also, startest du
durch? Ich lass mich auch nicht impfen.
Du startest jetzt durch mit der...
Weil ich Corona mag.
Im ersten Thema.
Ich war heute mit dem ersten Thema dran. Ich habe heute Morgen mit dem Clown geduscht. So, jetzt kann es losgehen.
Dann leg mal los. Erstes Thema heute.
Erstes Thema heute. Weiß nicht, hast du in der Presse vielleicht auch verfolgt, dass die australische Regierung kurz davor ist, ein neues Mediengesetz zu erlassen, das Unternehmen wie Facebook und Google zwingt, Abgaben an Medienunternehmen zu machen. Google hat relativ vehement am Anfang sich gegen gewehrt, aber glaube ich auch kurzfristig nicht verfügbar in Australien. Was natürlich auch für die ganze Werbebranche ein Super-GAU ist, hat aber mittlerweile eingelenkt und Facebook waren jetzt die Nächsten, die sehr hart reagiert haben und ich würde mal gerne wissen, wie du auf das Thema, wie du zum Thema stehst. Insbesondere so ist Content von Endkonsumenten, also wie du und ich es bin, zu bezahlen hinter Paywalls oder ist ein Monetarisierungskonzept wirklich Gesetze zu erlassen? Hat Presse nicht vielleicht auch eine Aufgabe, die darüber hinausgeht, dass es unbedingt Geld verdienen muss? Ja, deswegen so ein paar kontroverse Thesen am Anfang für mich, von mir für dich und gerne mal deine View drauf.
Ich glaube, das ist ein extrem schwieriges, ich fange immer so an, es ist ein extrem schwieriges Thema. Nee, es ist
kontrovers.
Ja, es ist wirklich total kontrovers. Und also grundsätzlich gucken wir uns doch einfach mal vielleicht den großen Konzern Axel Springer an und dann das Schlachtschiff mit den 4 großen Buchstaben. Und die haben es ja nun in den letzten Jahren eigentlich ganz gut hinbekommen, gewisse Artikel im Bezahltmodus zu fahren. So. Und genau da, finde ich, ist ja schon immer eine Grätsche. Also ist das Content, der eigentlich gerade jetzt in so einer Corona-Phase, wo, also das hattest du ja auch schon mal gesagt, als wir uns drüber unterhalten haben, sollte Content, der informativ im Bereich Corona ist, Infektionszahlen, Impfungen, all diese Themen, dürfen die hinter einer Paywall liegen oder sind das Sachen, die eigentlich jeder konsumieren können muss? So, auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in einer Welt voller Adblocker und Leuten, die einfach keinen Bock haben, ihre Daten abzugeben, vielleicht auch verständlich.
Aber es waren doch auch die, die früher keinen Bock hatten, ein Abo abzuschließen.
Also. Richtig, aber die haben dann vielleicht ab und an nochmal die Bildzeitung am Kiosk gekauft, sag ich mal. Und haben dann die Auflage, wenn die Headline groß genug war und das Thema heiß genug war, haben sie die Bild gekauft.
Aber ist dann die Frage, wenn die jetzt nicht online das Abo kaufen, was hat denn für eine Transferleistung einen Springer im Kontext von ihren Medien oder auch Bild von ihren Medien nicht geschafft, nach online zu transferieren, dass die Leute auch dazu bereit sind, ein Abo, Tagesabo, whatever abzuschließen in einer ähnlichen Auflagengröße wie offline.
Ich glaube, dass Axel Springer, ich fand persönlich die Doku bei Amazon, sieben Folgen über Axel Springer und über die Bild-Zeitung, fand ich ganz spannend. Weniger inhaltlich und die Charaktere als mehr so dieses Thema Transformation der Bild-Zeitung an sich.
Aber was transformieren die denn? Ich meine, das Konzept. Aber ganz kurz, was transformieren die denn? Das Konzept, ich verkaufe Anzeigen, haben sie offline schon gemacht. Ich verkaufe Abos, ziehen sie jetzt als nächstes nach. Ist das nicht, irgendwie ideenlos, was die machen?
Nee.
Zu adaptieren, was sie schon vor 50 Jahren gemacht haben, Werbeanzeigen verkaufen
Also so einfach würde ich nicht sehen.
Und Content Paywalls.
Die Bildzeitung, guck dir doch zum Beispiel das Thema Fußball jetzt auch an. Jetzt haben sie sicherlich, ich sag mal, so ein C-klassigen Event Bayern München da in wo waren die? Katar, Dubai, ich weiß es gar nicht. Haben da sozusagen die Weltmeisterschaft ausgespielt. Naja, aber die haben das übertragen. So, die haben die Exklusivrechte an Fußball gehabt von gewissen Spielen. Die übertragen Box-Events, die machen sehr, sehr viel mittlerweile an Berichterstattung eben im Bewegtbildbereich.
Ich wollte jetzt auch nicht so auf Bild oder Springer.
Nein, das zieht sich ja weiter. Also letztendlich versucht ja jede Plattform auch eigene Peaks zu setzen so und auch neue Dinge zu entwickeln, die den User dazu führen, auch Geld auszugeben. So. Und ich meine, letztendlich, da müsste man sich ja die Frage stellen, ob nicht ganz viel umsonst sein müsste. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wer zahlt eigentlich noch für gewisse Inhalte?
Aber ist denn der Witz nicht, dass solche Inhalte, stell dir vor, ich meine, in Deutschland gibt es auch schon eine Abgabe von Google und Co. an die Medienunternehmen. Findest du es nicht total verrückt, dass auf der einen Seite Verlage sagen, lieber Google, wenn du Inhalte von uns irgendwie veröffentlichen willst, dann musst du dafür bezahlen. Mhm. Und dann aber ist es so, dass im Google Newsfeed Artikel beworben werden mit Headlines, die hinter einer Paywall hängen. Mhm. Ich finde, das ist halt, also dann wäre es eigentlich konsequent zu sagen von Google, euren Free-Content, den können wir listen bei euch, aber den Paid Content, den Traffic, den schenken wir euch nicht einfach. Also, das finde ich halt irgendwie, mich nervt es jedes Mal, ich lese eine Headline in Google News, gehe auf die Seite und soll dafür bezahlen.
Genau, das ist ja.
Da muss ich auch sagen, kommt ja Google Bereichen seinem Informationsauftrag nicht mehr vernünftig nach, den sie sich selber ja auch stecken. Ich finde das.
Ja gut, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es ja nun auch extrem viele Publikationen mittlerweile so machen. Ob jetzt auch in unserem Bereich, also in meinem Bereich der Werbung, die W&V, ich glaube auch Horizont hat ja
Die Gründerszene ja auch schon aufgekauft, so. Nur noch hinter Paywalls größtenteils.
Ja, aber das letztendlich, wenn ich alles frei verfügbar mache, glaube ich, dann ist irgendwann die Fragestellung danach, wer soll es denn eigentlich noch bezahlen? Die gute, aber vor allen Dingen auch die seriöse Berichterstattung. Es gibt ja am Ende des Tages kaum noch ein Modell und das, was du jetzt gerade erzählt hast mit Google, ist ja letztendlich ein Fact aus dieser gesamten Strecke, wo man einfach sagt, okay, geht Google jetzt wiederum damit irgendwie vernünftig um? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, also ich weiß gar nicht, ob man diesen Transfer wirklich schließen kann, aber Google zeigt ja auch Produkte, die man am Ende des Tages kaufen soll. Ja, also im Bereich des Shoppings. Also ist es ja in Anführungsstrichen auch gar nicht anders, Inhalte anzuteasern. Vielleicht müsste man sie dann deutlicher, mehr und stärker vermerken, dass es Content ist, genau deklarieren, dass es Content ist, den ich bezahlen muss. Aber ich glaube, wenn wir nicht mehr bereit dazu sind, ich sag mal, wirklich auch seriöse journalistisches Produkt Geld auszugeben, dann frage ich mich, wie soll sich der Markt finanzieren? Das ist doch dasselbe letztendlich mit der Musik auch.
Aber es ist also ein bisschen unkreativ zu sagen, ich finde es unkreativ zu sagen, ich nehme andere alte Monetarisierungsmodelle und lege die darüber. Also ich finde, da könnte man durchaus mit mehr Innovationskraft in den Verlagen arbeiten und sich andere Ideen überlegen, wie man Dinge monetarisieren kann.
Weil ich denke mal, da machen sich ja auch viele Leute drüber Gedanken und die werden am Ende des Tages ja auch sagen, okay, wie schaffen wir es am Ende des Tages, Redaktionen in der Qualität auch weiter bei uns zu halten? Und da wird am Ende des Tages wahrscheinlich dann nur bei rauskommen, dass sie sagen, ja, wir müssen gewissen Content auch bezahlbar machen, damit die Leute dafür irgendwie auch Geld ausgeben. Es ist ein ganz zweischneidiges Schwert, weil natürlich auch, jetzt kommen wir wieder zurück zum Axel Springer Konzern und das mit den vier großen Buchstaben, dass die natürlich auch versuchen, besonders reißerische Meldungen dann irgendwann in den Payment-Bereich reinzubringen.
Fangen Sie schon an, ist schon genau.
Und das bedeutet am Ende des Tages, dass ich natürlich Anreize versuchen auch zu schaffen, dass man sozusagen
das dieses Abo dann auch abschließt. Das hat aber mit vernünftiger Presse nichts mehr zu tun, das, was du gerade gesagt hast.
Nee, aber das ist ja auch, wie gesagt, ich glaube auch, und das finde ich ja auch eine völlig legitime und richtige Bezeichnung, die Bild-Zeitung bezeichnet sich als Boulevardblatt, so muss man es auch bewerten, glaube ich. Und wenn ich Interesse daran habe, tiefgehende, gute journalistische Arbeit mir anzuhören und anzuschauen, dann bin ich vielleicht woanders eher für mich besser aufgehoben. So muss man das klar formulieren. Aber nochmal zurück zu dem Payment-Aspekt.
Es geht ja eigentlich um das Thema Monetarisierung. Jetzt Payment ist ja der naheliegendste.
Ja, klar. Aber ich für mich am Ende des Tages sehe relativ wenig wenig Modelle derzeit.
Aber wie viele Abos hast du denn?
Aus meinem Kosmos.
Wie viele Content-Abos hast du auf irgendeiner
Genau, also im Nachrichtenbereich weiß ich gar nicht.
Ich nicht eine. Ich sehe nicht eine dafür zu bezahlen.
Ja, und das ist eigentlich auch, wahrscheinlich ist es sogar nicht klug, ehrlich gesagt, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo in Agenturen ein Haufen von Fachmagazinen gelegen haben, weil man einfach gesagt hat, das ist für uns auch wichtig, inhaltlich den Transfer vielleicht auch Richtung Mitarbeiter zu schaffen. Ich kann mich zu meinem Zeitpunkt, als ich noch damals die klassische Werbekaufmann-Ausbildung gemacht habe, da wurden mir diese Magazine hingelegt und gesagt, da blätter mal drin, lies mal ein bisschen drin, da erfährst du was über die Branche, da erfährst du inhaltlich ein paar Sachen, die du vielleicht heute noch nicht weißt. Das gibt es in der Form halt kaum noch. Ich bin mir sicher, dass die großen Agenturen da sicherlich auch gewisse Kontingente bereithalten, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich im Abo-Bereich oder im Payment-Bereich habe ich, glaube ich, auch nichts, was jetzt wirklich journalistische Natur ist. Klar, man gibt natürlich Geld aus für Netflix, man gibt Geld aus für Spotify, man gibt Geld aus für Prime, so. Da sind wir alle bereit zu.
Und ja, aber liegt es vielleicht daran, dass der Content einfach besser ist als das, was die Magazine online etc. publizieren. Ja, das gut. Ist einfach zu schwach, was die mitbringen, dass du sagen würdest, du zahlst dafür deine 10, 12, 15, 20 Euro.
Ja, es ist halt kein Entertainment. Und das muss man, und da muss man ja wahrscheinlich auch wieder sagen, dass diejenigen, wieder die großen vier Buchstaben, dass diejenigen, die in dem Bereich am besten laufen, diejenigen sind, die Boulevard machen. Die und keine Nachrichten. Machen, ja. So, und wenn unsere Gesellschaft am Ende des Tages so tickt, dann müssen wir uns alle irgendwie auch nicht wundern. Also, das ist ein bisschen die Quintessenz auch daraus. Ich glaube, dass wir sehr stark auf diese großen Headlines gepolt sind. Und dass wir auch sicherlich, ich sag mal, wie bei so einem Verkehrsunfall, die Leute alle sagen, wer da hinguckt, das ist eine Frechheit, aber irgendwie, ich glaube, es gucken sehr, sehr viele leider nun mal dahin und und das ist, glaube ich, die Situation und deswegen ich glaube, wir sind jetzt schon extrem über die Zeit. Ja. Wir könnten noch stundenlang über das Thema reden.
Aber findest du richtig, dass der Staat sich bei solchen Themen einmischt?
Jein. also ich glaube, da gibt es auch wieder gar nicht die Ja- und die Nein-Antwort. Also ich glaube schon, dass wir haben ja die Öffentlich-Rechtlichen auch in Deutschland. So, und damit haben wir natürlich auch in dem Segment einen gewissen jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, nicht Pflicht, aber letztendlich ist es so, dass das da eine große Rolle spielt, wenn wir unsere Kultur auch anschauen, dass wir vernünftig und seriös informiert werden können.
Aber wäre es dann nicht ein Modell zu sagen, ich verstaatliche das Thema, ähnlich wie man GEZ bezahlt, dass man auch für öffentlich-rechtliche Nachrichten-News-Seiten bezahlt? Also wäre das nicht ein Weg, anstatt zu sagen, ich gängel die jetzigen großen Player wie Google und Facebook und lege den auf, zu sagen, ihr müsst dafür bezahlen, wenn ihr den Content benutzen wollt.
Also ich sag mal so, ne, wenn die das so gut handeln wie mit dem Impfstoff, ne, dann lassen wir es lieber sein. Also ja. Von daher, ich glaube, mein ungutes Gefühl ist gerade so, wenn ich das denen jetzt auch noch auf den Rücken schnall, ne, dann gehen da viele komplett Bahnen runter.
Ja, gut, das ist jetzt ja auch gedacht nach Corona oder also.
Oder einfach in 20, 30 Jahren vielleicht.
Ja, gut, aber ich meine, da muss ich ja überlegen, wie der Bildungsauftrag heute noch stattfinden kann. Und der findet ja nun digital größtenteils statt. Und da muss man ja sagen, ist zumindest das, was in Deutschland mit den Öffentlich-Rechtlichen läuft, relativ schwach.
Das kann sein. Gut, komm, lass uns einen Punkt hintermachen. Cooles Thema. Werden wir mit Sicherheit nochmal als Thema haben, weil natürlich gerade auch so das gesamte Thema Fachpublikationen und wie die sich letztendlich weiterentwickeln, für uns natürlich auch ein Thema sein werden. Also starten wir jetzt ins zweite Thema. Ja, Sebastian, jetzt kommt mein Thema für dich. Und zwar, wir sind ja beide, glaube ich, das ist für viele in unserem Umfeld kein Geheimnis, schon auch mit dem Fußball verbandelt. Aber jetzt geht es hier gar nicht um einen speziellen Verein oder die Zugehörigkeit, sondern aktuelle Meldung: TikTok wird offizieller Partner der UEFA Euro 2020 und das im Jahre 21. Ich finde, das ist schon mal ein absoluter Knaller. Habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass die Europameisterschaft, die ja dieses Jahr durch Corona jetzt verschoben worden ist,
dieses Jahr stattfindet. Ist auch nicht ganz klar, wie und wo auch vor allen Dingen nicht.
Genau, aber es wird die Euro 2020 werden. Da ist man einfach relativ straight. Das Besondere daran ist jetzt, dass bekannt gegeben worden ist, dass TikTok, ich glaube, die sollte wahrscheinlich jeder Zuhörer kennen, die Plattform, dass die jetzt sozusagen, nicht sozusagen, sondern auf jeden Fall Sponsor von der vom Event geworden ist, vom Fußball-Event und ankündigt jetzt mit vielen digitalen Highlights und bestimmten Features diese Kooperation zu unterstützen. Ist das ganz banal gesprochen vielleicht der Zuschauerersatz im Stadion, den es jetzt, sage ich mal, klassisch nicht geben wird und kann, dass man jetzt sagt, okay, man macht es jetzt über eine Social-Media-Plattform und kann das TikTok auch dann gehen?
Also, ich finde es auf jeden Fall ganz spannend. Für TikTok ist es, glaube ich, auch eine Konsequenz, sich im Sponsoring weiter stärker der Masse zu öffnen. Die haben auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was die Wachstumszahlen im Social-Media angeht, das beste Growth, was du jemals für eine Social-Plattform hattest. Also von daher finde ich das konsequent für die, in solche Sponsoring-Deals reinzugehen, um weiter ihre Marke.
Zwischenfrage, Zwischenfrage. Magst du TikTok? Also persönlich?
Also mich hat der TikTok-Hype am Anfang auch ein bisschen ergriffen. Ich finde es ganz unterhaltsam, ich finde es ganz zeitweilig. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich schaffe es jetzt irgendwie so super Content selber darauf zu veröffentlichen. Dafür sind meine Videoskills einfach zu schlecht. Und das ist, glaube ich, auch die Hürde, die man da als Content Producer gehen muss oder hat. Und ja, klar kannst du irgendein Tanzvideo nachtanzen, aber.
Nee, mach's nicht.
Genau.
Mach's nicht. Mach's bitte nicht.
Aber das mal völlig losgelöst. Von daher finde ich die ganz zeitweilig. Ja, aber
Okay, aber kommen wir mal zurück zur EM, genau zur ursprünglichen Frage. EM 2020, klar, das wird natürlich eine Sichtbarkeit für die Marke haben. Also TikTok wird nochmal richtig rausgedrückt in den Markt, zumindest in den europäischen Markt logischerweise. Ja. Hier wird ja gesprochen.
Ja, also hab's auch gelesen und natürlich irgendwie werden die sehr viel Content veröffentlichen, auch viel Content zweitverwerten. Also TikTok hat in der Kooperation eine Content-Partnerschaft, wo sie auch alte Videoaufnahmen oder alte Sportaufnahmen der vergangenen Europameisterschaften benutzen und recyceln können für die Plattform. Für TikTok ist das total cool, weil die Nutzung dieses Contents bekommen und auf ihre Plattform bringen können. Allerdings weiß ich nicht, ob dieser Aspekt, dass die Plattform dazu hilft, irgendwie ein Fan-Erlebnis zu schaffen. Am Ende will ich Fußball gucken. Ja? Also dieses ganze Second Screen und das weiß ich nicht. Am Ende geht es um den Content, den ich konsumieren will. Und das ist in der Sekunde Fußball.
Okay, aber ich glaube, es geht ja auch weniger darum, dass TikTok jetzt wirklich, sag ich mal, bei den Spielen Berichterstattung betreibt, sondern vielmehr darum, den Fan mit dem, ich sag mal, mit dem Content Fußball und mit dem Erlebnis Fußball dann zu spielen. Also ich sag mal, alles, was vor dem Spiel ist, alles, was dann sozusagen während des Spiels sozusagen im eigenen Wohnzimmer abgeht, bis hin dann zur Nachberichterstattung, die dann eben auch mit dem View-Fan ja eher gemacht wird. Ja. Das hat es ja in der Form so gebündelt noch nie gegeben, würde ich behaupten. Jeder hat mal so einen Filter rausgeballert, irgendwie Snapchat, ich kann mich entsinnen, zu jedem Event gibt es dann irgendwie einen Filter, aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen beliebig und und dann ein Hashtag und so. Aber wenn man das jetzt schafft, gut zu bündeln, ist das eine Chance nochmal für einen Sprung im Business?
Ja, also ich glaube, für TikTok wird das auf jeden Fall einen großen Sprung bringen. Im europäischen Markt insbesondere. Also von daher total nachvollziehbarer Schritt für TikTok da Sponsor zu werden.
Also ich mal von meiner Seite aus, ich stelle mir das, also diese Frage finde ich nämlich auch total kritisch. Kann diese Art von Social Media Plattform den allgemeinen Fußballfan wirklich abholen? Also mit der Technik, die momentan da ist und so wie TikTok halt auch funktioniert.
Zum Install, also ich weiß nicht, ob die da viele Content-Creator mitgewinnen werden. Ich glaube, die werden eher viele Konsumenten von Content auf die Plattform damit bringen. Und ich glaube, das ist auch dein Hauptziel bei diesem Sponsoring-Ship, neue User auf die Plattform zu bringen, die Content konsumieren.
Die auch vielleicht mal die Barriere dann brechen, ne? Also die bisher vielleicht gesagt haben, was soll ich mit dem TikTok-Konto und jetzt mit letztendlich mit diesem Event ein Stück weit näher noch an TikTok auch wieder rangebracht werden.
In dem ganzen Kosmos ist es ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Habe ich zu wenig User, habe ich keine Content-Creator. Habe ich viele Content-Creator und keine User, dann funktioniert es auch nicht. Also ich glaube, jetzt von der Warte zu kommen, möglichst viele User auf die Plattform zu bringen, um den Need eines Content-Creators zu erzeugen und zu sagen, ich muss da auf dieser Plattform stattfinden, weil da sind die User, so funktioniert es ja am Ende eigentlich immer. Und dass dann vielleicht sich auch Vereine überlegen, forciert diese Plattform zu nutzen, um Videotagebücher, whatever, auf einem High-Level produziert innerhalb des Vereins, um weiter im Kunden, im Fan-Kontakt zu bleiben, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das gut funktionieren kann als Alternative zu irgendwie so den heutigen Einzelprofilen, die ein Thomas Müller oder whatever auf Instagram hat und dort Sachen teilt, kann ich mir schon vorstellen, dass Vereine, wenn die es vernünftig anstellen und ein vernünftiges Videoteam an den Start bringen, dass sie da Content produzieren können, den Fans auch folgen.
Vielleicht, und das vielleicht abschließend nochmal als finale Frage, vielleicht sogar auch ein kluger Schachzug, Door-Opener, Marken aus dem Sportbereich, Adidas, die nachher am Ende des Tages sagen, okay, das Advertising ist hier perfekt für mich aufgehoben.
Die User sind da, genau.
Also das heißt, eigentlich ein dahingehend kluger Schachzug, ich ziehe User mit einem, ich sag mal, mit dem Sport-Event in Europa, sag ich mal. Ja. Wir hatten ja Super Bowl das letzte Mal, jetzt ist es ja in diesem Fall Fußball und holen mir damit letztendlich auch ein ich sag mal, mittelfristig Income über die Markenhersteller wieder rein. Also das,
so. Ich meine, bisher habe ich noch nicht viel gelesen, was ein TikTok jetzt bezahlt. Ich kann mir aber vorstellen, durch den gebeutelten Fußball und dem unklaren Konzept, wo jetzt eine Europameisterschaft stattfindet, war das mit Sicherheit auch jetzt kein regulärer Preis, den in TikTok genau, für dieses Sponsoring.
Wahrscheinlich eine Chance. Aber cool, beobachten wir das. Ich meine, TikTok ist ja sowieso die ganze Zeit für uns immer noch auch relevant. Aber ob die EM überhaupt stattfindet, steht ja auch noch in den Sternen.
Aber dann können Sie wenigstens sagen, wir waren Sponsor 2020 in dem Event 2022.
Auch, ja, gut.
Stimmt. Vielleicht.
Ja. Ich glaube, heute ist nicht unser Tag, habe ich so das Gefühl, aber okay. ich würde sagen, wir starten mit einem euphorischen dritten Thema, das du für mich hast, und dann schauen wir mal weiter.
Alright, nächstes Thema für dich. Also, ich war, ich glaube, 8 Jahre lang Xing Premium Kunde, habe vor einem Jahr endgültig gekündigt, merke von meinem Nutzungsverhalten, dass ich komplett gemoved bin zu LinkedIn. Wie ist bei dir?
Ja, ich bin noch.
Bist du bei Xing?
Ich bin noch bei Xing Premium. Ja, das ist noch, aber, weil ich glaube, ich bin gefühlt noch mal
der Letzte.
Ich bin gefühlt noch mal irgendwie 4-5 Jahre länger. Also ich warte mal, wenn wir denn, nee, ich bin nie, glaube ich, 2008 oder ich glaube 2008 bin ich Premium-Mitglied geworden. Und irgendwie ist das noch so ein bisschen nostalgisch angehaucht auch. Aber ich gebe dir recht. Es ist mittlerweile einfach ein Move zu LinkedIn zu erkennen. Aber du wolltest eigentlich was fragen, glaube ich.
Ja, ich habe nur gesehen, dass LinkedIn jetzt auch nachgezogen hat und in Planung einer Freelancer-Plattform steht. Ich weiß, dass Xing vor einem Jahr ungefähr damit auch angefangen hat. Hallo Freelancer heißt das, glaube ich. Es hat sich, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. Meinst du, Xing hat das alles nur versucht zu initiieren, um so in den letzten Strohhalm zu nehmen und hat es auch wieder nur schlecht gelöst? Oder siehst du, dass da in dem Markt Musik ist?
Also
brauchst du heute als Freelancer heute so eine Plattform? Ich meine, die haben auch alle genug Jobs. Also nicht alle, aber in den Großteilen der Bereichen, ja, finde ich, also Digital-Marketing kann ich nur sagen, da kannst du, ja, brauchst du keine Akquise machen da.
Ja, ja. Viele Fragen, vielleicht erstmal die erste Antwort Richtung Xing. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mitverfolgt mit der Plattform von Xing und habe das jetzt
haben
auch
Sie gelesen. Ja, haben Sie schon nicht gut gemacht, muss ich sagen, wenn du das nicht mitbekommen hast
von Xing. Ja, aber nee, vielleicht ja, vielleicht aber einfach auch geschuldet, weil ich bei Xing persönlich auch gar nicht mehr so viel unterwegs bin. Ich sehe die beiden Plattformen derzeit vor allen Dingen natürlich aus der Brille des Recruitings. Das sind die beiden Plattformen, die natürlich, wenn es bei uns um das Thema Employer Branding, Personal Marketing, Kampagnen, gerade im B2B-Bereich geht, dann sind das die beiden Plattformen, die natürlich als erstes fallen. Und es ist immer LinkedIn, weil international.
Ja, so,
und
das ist den Schritt der Xing völlig das, außer Acht gelassen.
Ja, ja, genau. Und das ist einfach das unabhängig mal von Plattformtechnik und was biete ich an, man bietet halt diese Internationalisierung nicht so stark an. Ich habe mich letztens mit einem Kunden unterhalten, der sagte zu mir, er hat trotzdem nach wie vor das Gefühl, dass bei Xing, wenn man gerade über den Dachmarkt redet, eine andere Tiefe noch vorhanden ist. Also wirklich.
Oh, ich glaube, der Wind hat sich gedreht. Also so Marketing-Seits kann ich nur sagen, dass sich das, glaube ich, echt komplett gedreht hat. Also bestes Beispiel, einen alten Kontakt von mir angeschrieben, hatte seine private Adresse nicht und habe ihn über Xing und LinkedIn angeschrieben, hat beides ein bisschen gedauert, bis er mir geantwortet hat, aber er hat mir bei LinkedIn geantwortet und dann hat er mir, keine Ahnung, eine Woche später geantwortet über Xing und hat gesagt, ach, hier hast du mir auch geschrieben. Ja, ich finde, okay. Das zeigt so ein bisschen gerade so diesen Stellenwert auch der beiden Plattformen,
ja,
in der Usage.
Also man muss natürlich sagen, dass noch so ein kleines Schlachtschiff innerhalb von Xing schlummert, was man immer so ein bisschen Nee, unterschätzen tut man es überhaupt nicht, sondern mit Kununu hat man letztendlich nochmal diese Bewertung Unternehmen, Arbeitsplatz, die im deutschen Markt sicherlich immer noch auch eine Einheit ist. Also da guckt man gern mal rein und guckt dann auch, okay, wie rankt denn so das Unternehmen, bei dem ich mich gerade bewerbe. Und so, ja. Ansonsten muss man echt sagen, dass so alles an Stellenanzeigen, die man auch irgendwie drüber schaltet und so, ich habe wenig wirklich Erbauliches die letzten Monate gehört. Wenn ich ehrlich sein soll, das haben sicherlich auch schon ein paar andere Fummel behauptet und Xing gibt es immer noch und dafür gibt es sicherlich irgendwie auch noch einen guten Grund, aber ich glaube, das ist nun mal leider irgendwie auch so ein auslaufendes Modell, weil auch LinkedIn einfach immer stärker, immer größer, auch besser wird.
Machen es auch besser, oder?
Obwohl, ja, Xing ist ja schon fast ein bisschen nischig, ja, also dass man eben sagt, das ist halt noch was für den deutschen Markt in Anführungsstrichen, wo man sich dann vielleicht auch über Themen austauscht, die wirklich auch explizit dann für den Markt sind. Ich finde, ganz ehrlich, mich nervt es total. Ich bekomme bei LinkedIn gefühlt jede Woche 5 Anfragen also gleich jetzt hier auch, falls es jemand hören sollte, ne? Die ganzen, ich mache dein Business flotter und in 10 Tagen mache ich dich reich und so. Ihr braucht mich alle echt nicht anzuschreiben. Das ist so ein Pain. Bitte nicht. Ey, ihr verstopft mir das Postfach und ich will von euch nichts und ich glaube, eigentlich wollt ihr auch von mir nichts. Und das Geilste, was ich letztens erlebt habe, war so eine Sprachnachricht über Facebook allerdings irgendwie, wo so eine, ich weiß nicht, ein Mädel, die gefühlte irgendwie Mitte 20 war und mir nun in einer Sprachnachricht oder unserer Agentur erklären wollte, wie wir unser Business nun jetzt irgendwie super skalieren können und wir sollen da jetzt mal uns melden und so. Super unseriös auch. Also ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt immer so sehr geehrter Höld gebraucht, aber das war und genau das ist es halt auch so, was mich insgesamt bei den Plattformen derzeit überhaupt nicht abholt. Bei Xing habe ich so das Gefühl, dass da wirklich noch so viele Leute, die dann auch so Moderatoren sind oder das ist alles noch so aus der Zeit, wie gesagt, als es hip war, aber es hat irgendwie für mich auch kaum noch einen Impact. Klar, kann man natürlich gucken immer noch, wenn man mal so Kontakte durchguckt, ach, was macht derjenige noch? Da hat man natürlich ein paar mehr noch, die man noch so aus den 2010ern irgendwie kennt.
Ja, kenne ich auch, aber ne? die Profile sind auch teilweise dann stehen geblieben.
Total, es hat sich dann nichts weiterentwickelt, aber man kommt dann nochmal irgendwie auf einen Namen oder eine Adresse, aber auch das, ich meine, wie gesagt,
Und Freelancer-Plattform, glaubst du daran, dass das ein Markt ist für LinkedIn, der zumindest jetzt für den deutschen Markt relevant ist?
Ich finde es sogar eher dann als internationales Thema interessant. Also für mich jetzt in Deutschland, glaube ich, kriege ich meine Freelancer beziehungsweise die freien Experten, so will ich sie mal nennen, weil das sind ja wirklich die Leute, die man zuholt, wo man sagt, die sind in ihrem Gebiet spezialisiert, nochmal vielleicht ein Tick weiter oben als man selbst oder vielleicht auch einige Leute jetzt bei uns in der Agentur, ohne zu nahe treten zu wollen, aber deswegen hat man ja in manchen Bereichen einfach nochmal so einen Experten. Ich finde das international spannend, also dass man das Netzwerk halt dahingehend erweitert, dass man sagt, ja, ich kann die Leistung auch skalieren in ein anderes Land, weil das natürlich auch uns immer wieder abverlangt wird. Könnt ihr das auch für den Markt? Könnt ihr das auch für den Markt? Und wenn man es nicht kann, dann wird es auch für uns so als mittelständische Agentur, sag ich mal, wird es dann irgendwann auch schwierig, manchmal ein Argument zu finden. Also braucht man dieses Netzwerk und das ist natürlich dann auch ganz spannend. Ob das mich jetzt irgendwie, also es gibt so unfassbar viele Themen, die spannend sind. Das ist jetzt keins, was mich so abholt, dass ich sage, boah, damit muss ich mich jetzt tierisch beschäftigen. Wenn es abgeht und mir einen Mehrwert bietet, bin ich dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das irgendwie so, boah, ich muss mir das unbedingt angucken. Das ist es definitiv nicht.
Also, wie lange lebt Xing noch? Halbwertszeit?
Ja, also in der Folge vorher hast du ja Clubhouse ein halbes Jahr gegeben. Ich glaube schon.
Übrigens heute gerade für Android veröffentlicht worden.
Ist es?
Der letzte Strohhalm, ja.
Okay, alles klar.
Last call. Letzte Runde.
Das Thema letzter Strohhalm? Sing jetzt.
Ich würde noch ein Bier nehmen. Wir haben doch auch eine Zweitimpfung Corona. Dann können wir doch auch noch ein zweites Bier. Nein. Also Xing, ich sag mal 3 Jahre, Thema ist durch.
So lange noch?
Ja, ich glaube schon. Also das, dafür ist es halt so, ich glaube, es gibt ja MySpace immer noch. Also von daher,
ja. ich glaube, ich habe da auch noch ein Profil.
StudiVZ, glaube ich auch.
Ja, genau. Also von daher ist die Frage, wird es jemals abgeschaltet werden? Es gibt ja Plattformen, die wirklich abgeschaltet werden oder einfach Plattformen, die immer irgendwie weiter so vor sich hin köcheln und dann, genau. Und ich glaube, da wird es dann irgendwie auch, genau.
Ja, wo ich glaube, bei solchen Plattformen ist es so, dass da einer lebt. Einer, die, also es gibt auch kein zweites Facebook. Also ich glaube, da, wo die User sind, ist die Macht und davon jemanden wegzukriegen, ist unheimlich unmöglich.
Glaube ich auch. Aber beobachten wir. Also ich bleib noch einen Moment bei Xing. Schönen Gruß. Ich bleib euch.
Ist ja immer ein Hamburger Unternehmen, ne?
Kleinen Moment treu, genau. Alles klar. Also, nächstes Thema jetzt. Pass auf, komm. Lass uns jetzt mit dem letzten Thema durchstarten. Wir sind eh schon hinten dran. Finde ich super spannend, das Thema, weil es mich in der Corona-Phase auch betroffen hat, beziehungsweise ich es kennengelernt habe, auch nochmal Thema Einzelhandel, vor allen Dingen Lebensmittel und da das Thema, für mich jetzt hab ich das so kennengelernt, dass ich dieses Thema Online-Bestellung hatte mit Lieferung, beziehungsweise Online-Bestellung mit Abholung. Und jetzt heute die Headline: Edeka und Bahn starten mit automatisierten Supermärkten. Das Konzept ist halt ein sehr smartes Konzept, wo zum Start 300 Artikel angeboten werden, die dann, dieser Store soll sich halt weiterentwickeln bis auf 800 Produkte. So wie ich das verstanden habe, man geht in den Laden rein, hat entweder schon per App bestellt und kann dann seine Ware einfach abholen. Die wird auch vollautomatisiert ausgeliefert. Oder ich kann, ähnlich wie jetzt auch bei der Burger Fastfood-Kette vor Ort an einem Display meine Bestellung ausführen und das Ganze wird dann eben am Hintereingang oder wie auch immer ausgeliefert, ja. Automatisiert. Die Frage jetzt mal so in deine Richtung auch, wie glaubst du, verändert sich da der Einzelhandel? Ist das geschuldet jetzt der Corona-Phase einfach beschleunigt worden? Ist das ein neuer Trend? Was wird passieren?
Food Delivery ist echt ein super spannendes Thema. Da haben sich ja schon mehrere dran versucht, auch die Zähne ausgebissen. Es ist ja auch mit dem ganzen Thema Kühlkette und Co. logistisch auch nicht einfach handelbar. Von daher sind diese Pick-up-Konzepte durchaus spannend, weil das Einkaufen heute nicht wirklich irgendwie convenient ist. Ich selber von mir aus kann nur sagen, ich mag nicht gerne einkaufen, jetzt zu Corona-Zeiten, ja, weil das mal eine Abwechslung ist, dass man mal rauskommt und andere Menschen und andere Leute sieht. Aber im normalen Kosmos, finde ich, ist Lebensmittel einkaufen so, ich muss es tun. Mhm. Aber wenn es für mich convenient wäre und ich könnte es richtig gut online machen, entweder abholen oder mir liefern lassen. Ich wäre der Erste, der auch bereit wäre, dafür einen Tick mehr zu zahlen.
Ich ja auch. Also wenn du es heute, ich meine, Rewe bietet es ja an, du bestellst online einen Abend vorher, packst deinen Warenkorb zusammen. Was ich an der ganzen Geschichte echt noch total bekloppt finde, da rennen echt noch Menschen durch den Laden und packen dir deinen Warenkorb zusammen.
Weil die es in dem Konzept des normalen Stores machen.
Ja.
Der Ansatz, die der Bahn da jetzt mit Edeka verfolgt, ist ja nur konsequent weitergedacht. Sagen, ich habe keine Ausstellungsfläche mehr und keine Experience mehr in einem Lebensmittelshop. Ich brauche keine Produkte großartig präsentieren, sondern ich habe nur ein Display bestellt und ich kriege das, was ich bestellt habe. Das, was halt unheimlich schwer ist, diese Experience zu versuchen zu erzeugen, wenn ich das digital abbilde. Egal, ob es jetzt so ist, dass ich das online bestelle oder auch über den Display bestelle. Weil diese Impulskäufe, ich nehme nochmal das mit, nochmal das mit, probiere mal was Neues aus. Das ist halt super schwer digital zu emulieren. Und am Ende kommt es dann darauf hinaus, dass die Leute ihren Warenkorb wieder und wieder bestellen, hier und da mal ein paar Abweichungen machen, aber dass so neue Produkte oder neue Marken den Weg zum Konsumenten finden, Das ist halt super schwer. Also da hat bisher noch keiner das Konzept richtig geknackt. Wie gesagt, ich bin der Erste, der solche Konzepte gut findet. Gibt ja auch verschiedenartige Konzepte. So, wenn du es mitbekommen hast, gibt es Picknick, die angefangen haben, so nach dem Milchmann-Prinzip auszuliefern. Also haben sich verschiedene Lager-Hubs aufgebaut, bedienen dort ausgewählte Großstädte oder Kleinstädte. Damit haben sie angefangen. Die dann immer dieselbe Route abfahren, um so das den Effizienzthema hinzubekommen und nicht wie DHL oder ein Rewe irgendwie quer durch die Stadt zu fahren, sondern das schon ein bisschen intelligenter zu machen. Dann gibt es jetzt natürlich den Superhype, irgendwie Flink und Gorillas, die sagen, so kleinen Mengen kannst du innerhalb von 20 Minuten geliefert bekommen, wenn du in bestimmten Innenstadtgebieten bist. In Hamburg haben die jetzt auch gerade gestartet. Das ist so der super nächste, super große Hype. Aber das ist halt nur ein bisschen darauf abgezielt, so ich brauche jetzt noch gerade die drei Lebensmittel und lass es mir sofort liefern. Wie nachhaltig die Konzepte sind, sei mal auch hingestellt, aber das ist halt echt kein trivialer Markt, das irgendwie zu digital zu transformieren. Weil also es geht halt viel verloren auch.
Ja, das Bestreben ist ja sicherlich von den großen Gruppen und Marken, dass sie diese Marktmacht ja auch ein Stück weit nicht verlieren wollen. Dementsprechend haben sie auf der einen Seite den Druck, Online-Plattformen nachzulegen, in denen du genau diesen Kaufimpuls auch weiter schürst. Ich sehe das selber an mir ja auch. Ich habe meine gekaufte Ware aus dem Warenkorb, die kann ich gucken, was ist da im Angebot. Ich gehe mit Angeboten ganz anders um. Ja. Da würde ich vielleicht sogar dir widersprechen und sagen, es gibt gewisse Displayflächen im Store, wo ich natürlich ein neues Produkt auch nochmal kennenlernen kann.
Könnte ja,
online, aber theoretisch auch. Also
und deswegen, digital hat ja nun auch ein paar Vorteile. Ich sag ja auch nicht, dass das nicht geht, sondern die Konzepte, die heute da draußen sind, sei es von Rewe und Co., das halt überhaupt gar nicht abbilden. Ja? Ich kann natürlich mit Personalisierung, ich weiß, welche Marken du magst, ich weiß, welche Produkte du kaufst, ich könnte dir neue Produkte vorschlagen, ich könnte dir Rabatte einliefern. Marken könnten auch digital Produkte auf den Markt spülen in geringer Stückzahl in bestimmten Regionen, weil du das über das digitale Produkt ja alles viel besser platzieren kannst und müssen nicht irgendwie Regale kaufen, damit ihre Ware in 500 Läden steht, weil das die Mindestmenge ist, die in den Rewe oder sowas aufruft. Ja,
machen die das heute noch nicht, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen? Weil sie
ich glaube, ein Stück weit hat ein Rewe verstanden, dass sie es irgendwie müssen, aber ich das wollen, da habe ich ein Fragezeichen hinter, weil die das nicht in letzter Konsequenz durchziehen.
Könnte es denn vielleicht unter Umständen sogar irgendwann so aussehen, dass man die großen Player im Markt noch hat, aber primär als Distributoren hinter, ich sag mal, Plattformen, die sich davor gebaut haben, die sagen, kauf bei mir, am Ende kaufst du ja doch wieder bei Edeka, aber
ja, mit
das
Sicherheit.
Ist sozusagen ein
Shopping-Gefühl. Die haben ja auch alles schon gute Eigenmarken aufgebaut, kann man ja nicht durchaus sagen, dass jetzt ein Edeka, Rewe und Co. nicht schon angefangen hat, das Konzept sauber durchzudenken und zu sagen, wir haben halt starke Eigenmarken und die kann ich auch jetzt nicht nur auf meiner Plattform verkaufen, sondern auch woanders. Und ganz spannend ist natürlich irgendwie so, wenn man wieder auch nach Amerika guckt, da hat ja Amazon Zukäufe gemacht und hat zum Thema irgendwie Smart Einkaufen jetzt auch natürlich Supermärkte forciert, wo alle Displays in Echtzeit Preise abfragen, die Bewertungen auf Amazon mit Sternen anzeigen. Du kannst mit deinem Handy auch kommunizieren und du hast einen Warenkorb, den du gegenschiebst und der hat Sensorik und der weiß, welche Produkte du reinlegst. Und bezahlst ohne Kasse. Also das ist wieder nochmal ein ganz anderes Konzept. Du hast noch diese Shopping-Experience, aber das ist sehr convenient gemacht zu sagen, ah, ich muss nicht lange an der Kasse stehen, da stehen noch 100 Leute vor mir und die Kassiererin ist auch heute wieder in schlechter Laune und langsam. Weil das glaube ich auch so ein Pain ist, wenn man einkauft. Aber ich glaube...
Naja, obwohl die sich, also muss man ja fairerweise jetzt auch sagen, ich habe ja nun auch schon ab und an was über Personal mal gesagt, was vielleicht auch ein bisschen grenzwertig und ein bisschen salopp ist. Ich glaube, die reißen sich da derzeit schon ganz schön in den Arsch, auch wenn ich sehe, wie dort teilweise auch umgegangen wird. Und von daher, ich glaube momentan sind fast eher diejenigen, die an der Kasse stehen und einkaufen wollen und weniger die verkaufen müssen, das Problem. Aber ich gebe dir recht, ich glaube... Ist das ein Generationsding? Also, dass ich sag mal, der 20-Jährige, der deutlich digitaler auch schon aufgestellt ist über seine Apps und viel funktionaler da auch denkt, eigentlich diesen Anspruch auch hat, dass sich ja, da
viel das dort weiterentwickelt. Viel kurzfristiger auch denken. Wenn ich jetzt einen Familieneinkauf ist natürlich nochmal eine ganz andere Hürde, irgendwie digital zu erledigen oder mit so einem Pickup zu erledigen, als wenn du sagst, ich habe jetzt gerade spontan Lust auf und ich habe das für mich, vielleicht noch für meinen Partner oder Partnerin, das ist natürlich, und brauche jetzt irgendwie Kartoffeln und was, 3, 4 andere Sachen und bestellt es einfach. Das ist halt was anderes, als wenn du sagst, ich habe einen Großeinkauf. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden.
Ja, oder ich wohne im fünften Stock oder ziehe einen fünften Stock und sage halt, ganz ehrlich, da gehe ich doch gar nicht mehr selber irgendwie in den Laden und schleppe die Kisten nach oben, sondern lass jemanden kommen, der mir das Zeug nach oben schleppt.
Irgendwie. Ja, ich bin auch
bereit, dann eben 2 Euro mehr zu zahlen. So.
Ja, das wird sich zeigen. Die Tendenz geht dazu, dass die Leute nicht bereit sind, unbedingt sehr viel mehr zu zahlen oder beziehungsweise eigentlich einen selben Qualitätsanspruch haben. Meine Erfahrung ist, ich habe jetzt irgendwie Rewe-Lieferdienst gemacht. Ich habe noch, bevor es irgendwie verkauft worden ist, aus der Gruppe bei Real hier in Hamburg mal Delivery 2-mal gemacht während Corona-Zeiten. Und ich muss sagen, von Rewe war ich tendenziell eher enttäuscht. Mhm. War viel Ware nicht da und war jetzt auch, wenn es irgendwie um die frische Ware geht, keine gute Auswahl. Und als ich bei Real bestellt habe, dann war, da hatte ich eine gute Experience, Produkte waren super, Kundenservice gab ein Problem, was völlig problemlos. Sehr schade, hätte ich, glaube ich, wieder bestellt, weil mich das happy gemacht hat. Und ich glaube, dass du da als Kunde doch echt ein Problem hast, wenn du, keine Ahnung, verfaulte Äpfel bekommst oder ja,
klar.
Also, und ja, das ist halt irgendwie, ja, dann sagst du, zahlst mehr und dann ist bestimmt die Qualität, also ich glaube, da macht halt jeder, glaube ich, wenig Kompromisse bei Qualität und auch Preis darf nicht zu teuer sein und Qualität muss halt genauso gut sein, als wenn ich selber aussuche und das ist halt auch schwierig zu erreichen.
Okay, also würdest du jetzt abschließend sagen, Konzept gut, der richtige Weg von Edeka, das einzuschlagen und kann durchaus auch erfolgreich sein.
Kann auf jeden Fall ein Teil der Konzeptlösung sein. Ne? Also wie auch bei generellem stationären versus Onlinehandel würde ich sagen, es gibt nicht entweder oder, sondern ein gutes Mit. Und am Ende darf man ja immer nicht vergessen, dass der Kunde im Fokus steht. Und es gibt Kunden, die du sagst, die wollen die Shopping Experience, die wollen einen Laden, die wollen sich mit der Kassiererin unterhalten. Es gibt Leute wie du und ich, die das eigentlich eher als Pflicht sehen, die sagen, ja, ich weiß schon, was ich will, ich bestelle entweder online oder in einem neuen Konzept, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Aber ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, eine Lösung für alle an den Start zu bringen, weil das ist am Ende customer-centric.
Hört sich doch gut an. Das ist doch ein guter Abschluss. Wieder mal haben wir es geschafft, dass das Bier alle ist. Allerdings sind wir heute auch länger unterwegs. Dementsprechend ist das Bier schon einen Tick früher alle gewesen.
Ich finde es echt schade. Ne? Ich würde jetzt eigentlich gerne noch ein Bier trinken und dann nicht mit dem Auto nach Hause fahren, sondern lieber mit der Bahn nach Hause fahren.
Da ist der Übergang. Alles klar.
Finde ich schade, dass ich gerade nicht kann. Ja?
Wir sind durch und Grüße gehen raus an Ingo Bingo.
Ja, Ingo,
genau. Grüße. Nächste Haltestelle Abfahrt.
Komme ich Ingo. Wir sehen uns auf dem Platz, würde ich sagen.
Genau. Ingo. Der musste noch mal kurz raus, der Gruß. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute?
Stay tuned.
Alles klar. Dann fertig.
Bis demnächst. Tschüss.
Feierabend, tschüss.